alles aussteigen, rufe ich fröhlich. Max und Biene ziehen die Truhe unter dem Sitz hervor, schlüpfen in ihre Superkräfte-Gummistiefel und springen zusammen mit Charlie aus der Wimmelbahn. Wir sind in Baden-Württemberg, mitten im Schwarzwald. Sind die Bäume hier schwarz? Fragt Wimmelbiene erstaunt. Es gibt hier viele immergrüne Bäume, die eng zusammenstehen und den Wald auch tagsüber immer ein bisschen dunkel wirken lassen. Die Leute hier haben ihrem Wald deshalb diesen Namen gegeben, erkläre ich den Kindern. Aber heute geht es nicht nur um den Wald und die Forstwirtschaft. Wir besuchen den Betrieb von Ludwig und Astrid. Ludwig betreibt Mutterkuhhaltung und baut Soja an. Ich dachte, der kommt aus Amerika, sagt Wimmelmax. Auch in Deutschland kann Soja angebaut werden, aber nur in Gegenden, wo es sehr mild ist. Seid ihr soweit? In Baden-Württemberg werden etwa 1,6 Millionen Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Etwa 80% der Betriebe sind Nebenerwerbsbetriebe. Die Betriebsformen unterscheiden Ackerbau, Futterbau, Veredelungs- und Dauerkultur. Die Flächen sind klein strukturiert. Wir finden hier völlig unterschiedliche klimatische Bedingungen zwischen dem Süden und dem Norden des Landes und das wirkt sich auch auf die Landwirtschaft aus. Nebenerwerbslandwirte tragen ganz entscheidend zur Vielfalt auf dem Land und zum Dorfleben bei. Sie bilden die Brücke zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Hallo, begrüßen uns Ludwig und Astrid. Willkommen in unserem schönen Schwarzwald. Die Rinder, die dort auf der Wiese stehen, habe ich noch nie gesehen, sage ich. Ist das eine besondere Rasse? Das ist das Limpurger Rind. Es ist die älteste Rinderrasse in Baden-Württemberg und gehört zu den gefährdeten Nutztierrassen. Durch die Haltung und Zucht dieser Tiere setzen wir uns dafür ein, dass ihr Bestand gesichert und fortgeführt wird, erklärt Astrid. Das Limpurger Rind ist eine sogenannte Zweinutzungsrasse. Im Alter von etwa 15 Monaten entscheidet sich, ob das Jungtier als Milchkuh geeignet ist oder als Mutterkuh gehalten wird. Die Tiere haben sowohl eine gute Milch als auch eine gute Fleischleistung. Die Milchkühe hier auf dem Betrieb leben in einem Offenstall mit Möglichkeit zum Weidegang, zeigen uns Astrid und Ludwig. Im Sommer stehen sie tagsüber draußen und kommen nur zum Melken rein. Danach kommen sie wieder auf die Weide und bleiben auch über Nacht dort. Die Kälber, die hier geboren werden, bleiben auf dem Betrieb. Nach der Besamung dauert es 9,5 Monate, bis das Kalb geboren wird. Nach der Versorgung mit der wertvollen ersten Muttermilch, der Biestmilch, wird das Kalb für eine Zeit von 14 Tagen in einem Kälberiglu untergebracht, wo es hinsichtlich seiner Gesundheit und Entwicklung genauestens beobachtet wird. Danach kommen die weiblichen Kälber in die Gruppenhaltung, erklärt uns Ludwig. Da vorne ist übrigens unser Besamer. Ludwig zeigt auf einen jungen Mann in einem Hygieneanzug, der gerade bei der Arbeit ist. Was ist das, frage ich, als ein Mitarbeiter mit einem Gerät über den Futtergang fährt, das mich an eine Gulaschkanone erinnert. Das ist unser Milchtaxi. Das ist eine flexible Möglichkeit zur Versorgung der Kälber mit Milch, erklärt Ludwig. Die Milch wird im Behälter angerührt und bleibt konstant warm. Die Menge, die ein Kalb bei einer Fütterung aufnehmen darf, wird in das Gerät eingespeichert. Diese Regulierung der Abgabemenge verhindert, dass das Kalb zu viel auf einmal trinkt und Bauchschmerzen bekommt. Mit dem Milchtaxi können Ställe und die Kälberiglus versorgt werden, sagt Astrid. Es vereinfacht viele Arbeitsgänge und die Kälber fühlen sich mit dieser Art der Fütterung sehr wohl. Die Kälber in den Gruppen werden nach und nach an feste Nahrung gewöhnt. Die Umstellung funktioniert so ohne Probleme. Ich schaue mich um und frage, wo ist denn euer Melkroboter? Ludwig lacht. Dafür haben wir zu wenig Tiere. Wir melken im Melkstand täglich 2-mal. Sie finden den Weg in den Stand selbstständig. Die Melkgeschirre werden von Hand angehängt und durch den Unterdruck kann die Milch abgesaugt werden. Die Kühe tragen einen Transponder, der über ein Schaltpanel über dem Platz im Melkstand gesteuert wird. So bekommt jede Kuh die für sie passende Menge Kraftfutter zugeteilt. Die Milch gelangt über die Leitungen in den Sammeltank, wo sie gekühlt wird. Jeden zweiten Tag holt der Milchtankwagen der Molkerei die Milch ab, erklärt Ludwig mir seine Melkanlage. Und was ist das für eine Maschine, zeige ich auf ein Gerät mit einem Schieber, das langsam durch den Stall fährt. Das ist unser Spaltenroboter. Er fährt langsam, aber stetig über die Spaltengänge und reinigt sie. Bis vor ein paar Jahren haben wir das von Hand gemacht. Der Roboter ist eine deutliche Erleichterung und wir können so fast 2 Stunden Arbeit im Stall täglich sparen. Die Klauengesundheit der Kühe ist deutlich besser geworden und die Tiere fühlen sich wohler, sagt Ludwig. Die Mutterkühe werden im Sommer ausschließlich draußen gehalten, sagt Ludwig, als wir zur Weide gehen. Kälber, die zur Nachzucht als Milchkuh nicht geeignet sind, kommen in die Mutterkuhherde. Die Besamung der Mutterkühe findet im Herbst statt, sodass die Kälber im Frühsommer auf der Weide zur Welt kommen. Die Kälber bleiben die ganze Zeit bei ihren Müttern und in der Herde. Hier lernen sie auch das Herdenverhalten. Kälber können eine gewaltige Energie entwickeln, wenn es um ihre Milch geht. Und so kann es auch schon mal sein, dass sie sich gegenseitig die Milch klauen, grinst Ludwig. Aber in jeder Herde gibt es Kühe, die mehr Milch geben als andere. Diese Tiere nennt man Ammenkühe. Sie lassen auch fremde Kälber saugen. Mit dieser Herdenstruktur ist ausreichend Nahrung für die Kälber gesichert. Wenn die Kälber etwa 15 Monate alt sind, wird entschieden, welche der weiblichen Tiere für die weitere Zucht geeignet sind und welche geschlachtet werden. Lasst ihr die Kühe den ganzen Sommer allein hier auf der Weide? Frage ich. Astrid schüttelt den Kopf. Nein, nein. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig Kontakt haben. Wir versetzen den Zaun, bringen Heu oder schauen einfach nur nach dem Rechten. Es ist wichtig, dass der Bezug zu unseren Tieren gepflegt wird, denn nur so behalten wir das Vertrauen der Kühe. Ein weibliches Limpurger Rind kann bis zu 650 Kilo schwer werden. Und nur durch gegenseitiges Vertrauen ist sicherer Umgang mit ihnen gewährleistet. Unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen bestehen zu einem Teil aus Grünland. Für die menschliche Ernährung ist Grünland ungeeignet und aus ökologischen und natürlichen Gründen nicht nutzbar. Es kann im Wesentlichen nur von Wiederkäuern, also Rindern, Schafen und Ziegen, verwertet werden. Durch die Beweidung wird Grünland zu Milch und Fleisch veredelt und für die menschliche Ernährung nutzbar gemacht. Weidetiere bringen uns Menschen wertvolle Nahrung und den Pflanzen durch Gülle und Mist Dünger für Wachstum und Leben. Würde Grünland nicht durch Beweidung genutzt und gepflegt, würde es verunkrauten und verbuschen. Der Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen ginge verloren. Auf der Fläche nebenan wird Gülle gefahren. Das letzte Mal in diesem Jahr, sagt Ludwig. Gras nimmt auch jetzt im Herbst die Nährstoffe noch auf und kann sie über den Winter speichern. Im Winter hat die Natur Wachstumsruhe und Pflanzen halten eine Art Winterschlaf. Sie wachsen nicht. Die gespeicherten Nährstoffe stehen im Frühjahr zur Verfügung und helfen der Graspflanze dann beim neuen Wachstum, erklärt Ludwig. Die Gülletechnik hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und ist effizienter und umweltschonender geworden. Ludwig und Astrid haben schon vor einigen Jahren auf ihrem Betrieb einen Hofladen eröffnet. Das Fleisch von den Rindern wird hier direkt vermarktet. Zusätzlich bieten sie Gemüse, Obst, selbstgemachte Marmeladen und vieles mehr aus der Region an. Lohnt sich das, Astrid? Frage ich, als ich mich in dem gemütlichen und typisch regional eingerichteten Laden umsehe. Astrid nickt. Ich habe einen festen Kundenstamm. Die Leute wissen regionale Produkte mehr und mehr zu schätzen. Und die Urlauber hier möchten regionale Spezialitäten probieren und nehmen gern ein Andenken mit nach Hause. Der Wein hier im Laden wird hier in der Gegend angebaut. Und eine Milchtankstelle haben wir natürlich auch. Die Selbstvermarktung und der Hofladen unterliegen einer Vielzahl von Auflagen und Vorschriften, die strengstens kontrolliert werden. Die Fleischmenge, die an Privatkunden verkauft wird, ist reglementiert, erzählt Astrid. Der Anbau von Soja in Deutschland hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Hauptanbaugebiete liegen in Bayern und hier in Baden-Württemberg. Hier können wir sehen, wie Soja gedroschen wird. Wird Soja in der Viehfütterung eingesetzt, frage ich. Nicht direkt. Soja-Extrakt wird als Futterergänzer verwendet. Eine Kuh bekommt durchschnittlich etwa 60 Kilo Futter am Tag. Soja-Extrakt macht lediglich einen minimalen Teil der Gesamtfuttermenge aus und ist ein wertvoller Eiweißlieferant. Soja wird zur Produktion von Sojaöl und zur Herstellung von Verarbeitungs- und Fertigprodukten verwendet. Der Markt für vegetarische und vegane Produkte wächst ebenfalls und auch hier wird Soja eingesetzt. Bei der Verarbeitung von Soja fällt ein Endprodukt an, das man Extrakt oder Schrot nennt, erklärt Ludwig. Und genau das erhalten unsere Tiere als Futterergänzer. Soja gehört zu den Leguminosen, sagt Astrid. Das habe ich schon mal gehört, unterbreche ich sie. Ackerbohnen sind auch Leguminosen. Diese besonderen Pflanzen gehören zu der Familie der Schmetterlingsblütler und haben an ihren Wurzeln viele kleine Kügelchen, die Knöllchenbakterien. Stickstoff kann aus der Luft aufgenommen und gespeichert werden. Er wird der Pflanze direkt zur Verfügung gestellt. So können Leguminosen auch auf stickstoffärmeren Böden wachsen, stimmt's? Erkläre ich. Stimmt genau, sagt Astrid ganz verblüfft. Bei der Vorbereitung des Bodens zur Aussaat muss darauf geachtet werden, dass er im unteren Bereich sehr fein und im oberen Bereich etwas gröber ist, damit die Erde bei Regen nicht verschlemmt, erklärt Ludwig. Zwischen Mitte April und Mitte Mai, wenn eine Bodentemperatur von über 10 Grad erreicht ist, mit Aussicht auf steigende Temperaturen, wird gesät. Die Ausbringung erfolgt mit einer sogenannten Einzelkorn-Drillmaschine. Im Frühwachstum benötigt die Pflanze wenig Wasser. Das ändert sich etwa 3 Wochen vor dem Blühbeginn, denn dann wird die Hülsenanzahl und die Anzahl der Bohnen angelegt. Hier hat die Pflanze den höchsten Wasserbedarf. Um eine effiziente Wassernutzung gewährleisten zu können, ist eine ausreichende Versorgung mit Kalium notwendig. Kalium reguliert den Wasserhaushalt einer Pflanze. Aus diesem Grund wird Soja vor der Blütezeit mit einem Kalium-Magnesium-Gemisch versorgt, damit die Sojapflanze vor Mangelernährung geschützt ist, erklärt Ludwig. Soja wächst also genauso wie die Ackerbohne, frage ich. Genau, nickt Ludwig. Die Pflanze kann bis zu 40 cm hoch werden. Wenn die Blätter der Pflanze anfangen, sich gelb zu färben, abfallen und die Bohnen in ihren Hülsen frei liegen und klappern, wenn man sie schüttelt, ist Zeit für die Ernte, die ab Mitte September bis Anfang Oktober läuft. Wichtig ist es, vorher den Feuchtigkeitsgehalt der Bohnen zu messen. Dafür haben wir ein spezielles Messgerät. Ein Feuchtigkeitsgehalt von 18-20% ist optimal. Zum Dreschen wird ein Mähdrescher eingesetzt. Der Fahrer braucht allerdings etwas Erfahrung. Die Hülsen der Sojabohnen befinden sich dicht über dem Boden. Es ist wichtig, die Schneidwerkführung zu beherrschen, damit jede Pflanze erreicht wird und es nicht zu Ausfällen kommt. Hinter mir höre ich plötzlich ein lautes Tuckern. Ein Oldtimer-Trecker nähert sich. Ein alter Porsche, rufe ich begeistert. Unser Nachbar Didi, sagt Astrid. Er arbeitet hier im Wald. Wenn er etwas Zeit hat, macht er immer gerne auf dem Rückweg Halt auf einen kleinen Plausch. Astrid ruft, Hallo Didi, magst du ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte? Wir hatten am Wochenende Besuch. Nein, Astrid, sonst denkt ihr, ich bin nur deshalb gekommen. Wusste ich's doch, Ludwig. Bring ihm bitte ein Stück. Ich blicke auf die zahllosen Bäume, die die Landschaft prägen. Habt ihr auch so massive Schäden im Wald, frage ich. Der Wald in Deutschland und auch hier in Baden-Württemberg hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Großflächiger Befall durch den Borkenkäfer, aber auch die Trockenheit der letzten Jahre haben weite Teile geschädigt oder vernichtet. Forstexperten kümmern sich um das Wiederaufforsten und die Entwicklung neuer Baumsorten, die resistent gegen Borkenkäferbefall sind und besser mit langen Trockenperioden umgehen können. Der Wald ist eine grüne Lunge. Sein Erhalt ist für unser Klima unerlässlich. Wichtige Aufgaben der Forstwirte und Forstarbeiter sind das Markieren der Bäume, die gefällt werden sollen, das Schneiden und Entfernen von Totholz und das Fällen kranker Bäume. Bei Arbeiten im Wald wird auf moderne Technik und althergebrachte Arbeitsweisen gleichzeitig gesetzt. Die Forstarbeiter hier arbeiten mit leichten Motorsägen. Diese sind optimal für das Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken bis starken Beständen geeignet. Häufig ist das Gelände im Schwarzwald so schwierig, dass die großen Holzrückemaschinen gar nichts ausrichten können. In den letzten Jahren ist man wieder vermehrt dazu übergegangen, für diese Arbeiten Pferde einzusetzen. Das Schwarzwälder Kaltblut wurde schon im Mittelalter für diese Arbeiten gezüchtet. Mit seinen großen Hufen und seiner ausgeprägten Trittsicherheit kommt es dorthin, wo Maschinen nicht mehr einsetzbar sind. Die Arbeit mit den Tieren wird von ausgebildeten Fachleuten ausgeführt. Ich bin begeistert, als ich das prachtvolle Tier mit dem dunkelbraunen Fell und der langen Mähne sehe, das wie selbstverständlich einen Stammholz nach dem anderen aus dem Wald zieht. Ludwig sagt, in der Natur des Schwarzwälder Kaltblutes liegt es, selbst zu bestimmen, wann Feierabend ist. Wenn es keine Lust mehr hat, ist es durch nichts dazu zu bewegen, auch nur noch einen Schritt zu tun. Ich muss lachen. Verkauft ihr die zu Weihnachten, frage ich und deute auf eine kleine Fläche hinter dem Hof, auf der Nordmann-Tannen wachsen. Genau, nickt Ludwig. In der Adventszeit haben wir hier unseren eigenen Weihnachtsbaumverkauf. Wir liefern auch an Weihnachtsmärkte und Baummärkte in der Umgebung. Jedes Jahr pflanzen wir neue Setzlinge an, damit unsere kleine Tannenschonung immer den gleichen Bestand hat. Schade, dass der Tag schon wieder vorbei ist. Ich nehme mir vor, im Winter noch einmal herzukommen. Der Schwarzwald im Schnee muss besonders schön sein. Kinder, rufe ich, wir müssen weiter. Wo fahren wir als nächstes hin, Onkel Ralf, ruft Biene, während sie ihre Superkräfte-Gummistiefel auszieht. Jetzt geht es nach Rheinland-Pfalz, antworte ich. Und da lernen wir viel über Brot und Wein.